Hey Leute, schön, dass ihr wieder in eine neue Folge von Freisprech reinhört. Wir leben in aufgeregten Zeiten, in denen stark polarisiert wird und Menschen gerne sofort in Schubladen gesteckt werden. Also zum Beispiel in linksgrün versifft oder Nazi. Aber für mich ist es das Gegenteil von Freiheit, wenn ich nur noch an Freund oder Feind denken kann. Und damit zum heutigen Thema und zu mir. Ich bin Antje Nicola Mönning, Schauspielerin, Produzentin und Komponistin beim WTP-Kollektiv und das Thema Freiheit beschäftigt mich schon mein ganzes künstlerisches Schaffen lang. Was bedeutet eigentlich Freiheit? Und wie können wir selbst zu einer inneren Freiheit gelangen? Was darf Kunst und was muss Kunst? Wie steht es um unsere Meinungsfreiheit? Darf man wirklich nichts mehr sagen? Oder beschränkt uns unser Festhalten an Meinungen vielleicht sogar? Darüber habe ich mit dem Philosophen Dag-Udo Lippe gesprochen, der bis vor wenigen Jahren noch beim Sat.1 Frühstücksfernsehen gearbeitet hat. In dieser Episode erzählt er, warum er diesen Job verlassen hat und warum Freiheit erstmal nichts mit äußeren Faktoren zu tun hat, sondern bedeutet, einer inneren Notwendigkeit zu folgen. Ich weiß, das Thema ist so ein bisschen komplexer und vielleicht nicht ganz das, was ihr von mir erwartet, aber ich halte euch nicht für verblödet und ich finde auch, dass man Menschen nicht immer so den gleichen Brei vorsetzen sollte. Deswegen freut euch auf eine spannende Episode rund ums Thema Freiheit, auch mit persönlichen Geschichten, denn ich habe Dag-Udo Lippe eingeladen. Dag hat früher beim Sat.1 Frühstücksfernsehen gearbeitet und wir kennen uns seit 2018, als ich damals wegen meines sogenannten Parkplatztrips vor Gericht gezogen bin, um dagegen zu klagen, dass ich wegen einer Straftat verurteilt werde, wofür ich ja auch Recht bekommen habe. Und er hat sich damals eingesetzt, dass das Sat.1 Frühstücksfernsehen darüber berichtet. Ach so, ja, und falls irgendjemand von euch noch nicht weiß, worum es damals ging oder was jetzt dieser ganze Prozess bedeutet hat, ihr könnt das alles nachlesen im ersten Kapitel meines Buches Nicht normal ist ganz normal. Das ist auch sehr unterhaltsam und informativ. Also zumindest im Gerichtssaal haben damals viele gelacht. Und es ist ja auch gut ausgegangen und der Bericht im Sat.1 Frühstücksfernsehen war sehr schön. Und insofern freue ich mich, dass Dag und ich heute über ein so spannendes Thema wie Freiheit sprechen können. Hallo Dag.
Ja, hallo Antje und ich freue mich erst. Es ist an mir eine große Freude und Ehre, bei dir heute dabei zu sein. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an dieses Video, was in der Bild-Zeitung aufploppte und ich dachte sofort, coole Sau, die sozusagen den Voyeurismus ad absurdum geführt hat durch ihren eigenen Exhibitionismus. Und ich wusste sofort, ohne dass ich dich vorher kannte, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt als nur eine Suche nach einer Schlagzeile, die die Bild-Zeitung dann ja auch dankbar daraus entwickelt hat, ne? Die Sexnonne und so weiter. Ja, die Falle hat, sie ist selbst da in die Falle gelaufen, was das Boulevardinteresse anging. Aber ich dachte, da steckt noch mehr dahinter. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass mein CVD zu mir sagte, als sie das Video sah und ich dachte, wir müssen da eine Geschichte zu machen. Ja, entweder die hat Drogen genommen oder die ist total durchgeknallt. Na, ich sage, ich glaube nicht. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Und ich werde das mal rausfinden und schicke mal ein Team in München zu ihr, um dann ihre Version der Dinge darstellen zu lassen. Und ich habe dir dann ja auch, was ich sonst ganz, ganz selten mache, persönlich geschrieben und gesagt, Mensch, das war eine coole Aktion und lass dich nicht entmutigen, falls jemand dich in irgendeine finstere Ecke stellt oder nicht ernst nimmt. Das ist Rock'n'Roll, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes und eben vor allem auch mit so einer Leichtigkeit inszeniert, ja? Und nicht mit so einem Oktroy von, ich muss mir oder anderen jetzt irgendwas beweisen. Und das ist etwas, was ich auch über die Jahre immer mehr zu schätzen gelernt habe an dir, dass du einen Ton gefunden hast, der nicht verkrampft ist, der nicht von oben herab ist, der nicht mit dem Zeigefinger aus der Ecke kommt, sondern mit einer künstlerischen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit deine unverhandelbaren Bedürfnisse und gesellschaftlichen Anliegen vertritt. Und das finde ich, das verdient größten Respekt.
Vielen Dank, das freut mich sehr. Und da sind wir eigentlich auch schon gleich beim Thema, weil das ist nämlich genau das, was ich in letzter Zeit so häufig und so stark beobachte, diese Art der Kommunikation, ne, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, die bei mir nicht moralisierend rüberkommt, die ist ja im Diskurs schon ganz schön moralisch aufgeladen geworden. Oder es ist zumindest so, dass ganz viele Menschen einen gleich abstempeln, je nachdem, was jemand äußert, ist er sie links oder rechts oder welche Begriffe diejenigen Menschen benutzen, werden sie gleich abgestempelt und in Ecken gestellt. Und das ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil von Freiheit, weil wir damit andere Menschen schon sofort in Schubladen pressen irgendwie, ne? Und jetzt ist natürlich Freiheit auch ein sehr großer Begriff und der Begriff, der wird ja heute total inflationär gebraucht von verschiedenen Gruppierungen, die alle für sich die Freiheit beanspruchen. Aber was mich jetzt natürlich interessieren würde, was ist denn deine Vorstellung von Freiheit?
Freiheit ist für mich dann gegeben, wenn ich keine Wahl mehr habe oder wenn ich keine Wahl habe. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kontraindiziert, weil Freiheit ja auch immer mit Wahlfreiheit, ne, mit Entscheidungsfreiheit, freier Wille und so weiter gleichgesetzt wird. Und ich würde gerne einmal noch ganz kurz diese besonders markante, exemplarische Anekdote von Martin Luther zu dem Thema loswerden. Martin Luther, der ja als Reformator bei der Kirche in Ungnade gefallen ist, weil er ketzerische Thesen an die Kirche zu Wittenberg geschlagen hat und auch gegen den Ablasshandel aufbegehrt hat. Und er musste sich dann der Inquisition sozusagen stellen beim Reichstag zu Worms. Also man hat ihm nicht etwa die Möglichkeit gegeben, seine Kritik zu verhandeln oder darzustellen oder sich zu rechtfertigen, sondern man hat von ihm nichts weniger und nichts mehr verlangt, als sein Gewissen zu verleugnen, indem er einfach diese Thesen und diese Kritik widerrufen sollte. Und er hat dann eben diesen berühmten Satz gebracht, der ihm zumindest zugeschrieben wurde: Nein, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und er hat dann eben unter Inkaufnahme des Verlustes seiner weltlichen Freiheit, also Berufsverbot, Kirchenbann, vogelfrei zu sein, dann gesagt: Nein, ich kann nicht über meinen Schatten springen und ich nehme das alles in Kauf, um meiner inneren Freiheit zu folgen und mir selbst treu zu bleiben. Und das ist für mich im Grunde ein ganz starker Beweis für die Form der inneren Freiheit, die einer bestimmten Aufrichtigkeit, einer Notwendigkeit folgt. Und das eben auch natürlich gegen die drohenden Restriktionen, denen er dann ausgesetzt war. Ne?
Ja, das war schon sehr mutig von ihm. Und ich weiß jetzt auch, was du meinst mit, er hatte keine Wahl mehr letzten Endes. Hatte er von seinem Gewissen her keine Wahl. Ne? Also es hat ihm keine Wahl gelassen zu sagen, hey, ich weiß, was ich dadurch alles in Kauf nehme, aber ich muss es einfach machen, weil das ist sozusagen mein Herz oder meine Seele, die mir das sagen. Und dem möchte ich folgen. Und das meinst du wahrscheinlich mit Freiheit, wenn man keine Wahl mehr hat, oder?
Genau, deswegen ist auch für mich der Freiheitsbegriff erst einmal ein Prozess, der sich nach innen richtet, ne? Zu seiner eigenen Authentizität, zu seinen elementaren, unverhandelbaren Bedürfnissen und nicht so sehr an äußeren Kategorien von Freiheit sich misst. Ne? Darf ich meine Meinung sagen? Wo darf ich meinen Gartenzaun aufstellen? Und werde ich mit meinen Freiheiten moralisch, gesellschaftlich, politisch und finanziell beschränkt? Sondern die Frage nach der echten gespürten Freiheit ist eine Frage, die sich erstmal nach innen richtet. Ne?
Ja, das finde ich einen total interessanten Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast, weil das ist das, was ich eigentlich auch über alle Rollen, die ich in unseren Kinofilmen gespielt habe, also angefangen von der Lucy in Engel mit schmutzigen Flügeln, aber auch bis zu Niki in Der Geschmack von Leben, versucht habe zu vermitteln, dieses, es geht erstmal darum, sich selbst kennenzulernen und zu sich selbst zu stehen, was ich dann daraus mache, das ist ja letzten Endes noch mir überlassen oder da geht's dann wieder in einen Konsens mit der Gesellschaft. Aber wenn ich nicht diesen Schritt als erstes gehe, mich selbst genau kennenzulernen und mir selbst auch alles erstmal zu erlauben zu sein, in meinem Kopf zumindest, ne? Also diese Erkenntnis zu gewinnen, wer bin ich alles, ohne Verurteilung, dann kann ich doch erst anfangen, auch in eine echte Kommunikation mit anderen Menschen zu treten und zu gucken, hey, was macht es mit anderen Menschen? Möchte ich überhaupt so sein? Kann ja auch sein, dass das, was ich entdecke in mir, mir gar nicht gefällt. Also auch Teile davon vielleicht nicht so toll sind, die ich sage, nö, die möchte ich nicht unbedingt ausleben. Aber diese Freiheit mir erstmal zu gewähren, alles zu sein und mich da genau kennenzulernen, die finde ich einen ganz entscheidenden Schritt.
Ganz genau. Und deswegen ist für mich auch Freiheit ein Prozess und kein Zustand. Das ist etwas, was eine Lebensaufgabe ist und aber auch eine Tagesaufgabe. Diese Freiheit mit Blick auf die Frage, wer bin ich, was will ich, was kann ich, immer neu zu beantworten. Ne? Und wir haben das Problem, dass wir in bestimmten Bedingungen uns befinden, in gesellschaftlichen Zwängen, die wir teilweise schon für uns übernommen haben und uns derer gar nicht bewusst sind. Also selbst Wünsche, die wir haben, nach Ruhm, nach Geld, nach Ansehen, sind letztlich Zeichen für Unfreiheit. Also das, deswegen ist diese Art von Freiheit für mich auch an so einen, wie soll ich sagen, meditativen Prozess gekoppelt. Also sich versuchen, soweit wie das möglich ist, von Äußerlichkeiten, von Mustern, von Etiketten, von Meinungen, Vorstellungen und Wünschen frei zu machen, um zu Grundlegendem vorzustoßen.
Hast du das selber machen können? Also hast du diesen Prozess schon selber, bist du den schon gegangen?
Ich bin mittendrin, ja, sozusagen. Und ich habe tatsächlich schon auch viele Hürden genommen, auch mit durchaus sehr schmerzhaften Erfahrungen. Denn der Weg zur Freiheit führt auch immer durch den Schmerz, weil er mit Bequemlichkeiten aufräumt, weil er auch, ja, sagen wir mal, immer daran gebunden ist, die Komfortzone zu verlassen.
Okay.
Und das ist eben nun auch so, wenn man, der, wie Rosa Luxemburg das so schön gesagt hat, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Ne? Und deswegen muss man sich selber auch sehr gut überlegen, gehe ich diesen Weg oder nicht. Und ich würde auch zum Beispiel mich nie hinstellen und sagen, hey Leute, wacht auf, ihr müsst euch befreien. Sondern wenn es Menschen gut geht mit ihrer Einrichtung in den Mustern, in den Gewohnheiten, dann würde ich den Teufel tun und sie davon abzuhalten, diesen Weg zu gehen. Und deswegen ist es für eine Entscheidung, die jeder für sich selbst auch treffen muss, inwieweit er bereit ist, für die innere Freiheit auch äußere Einschränkungen und Schmerzen zu ertragen, die entstehen, wenn man sich rührt, wenn man sich bewegt.
Ja. Das kenne ich auch sehr gut, weil mir hat das auch zum Beispiel jemand gesagt, den ich dann später für mein Buch interviewt habe, dass er meint, er würde mich so bewundern, weil ich diesen künstlerischen Weg gegangen bin, weil ich nicht diese Sicherheiten gebraucht habe. Und ich habe dann gesagt, ja, aber das ist auch nicht für jeden Menschen was, weil es gibt Menschen, die brauchen einfach diesen sicheren Rahmen, um dann in diesem Rahmen vielleicht auch sich ausprobieren zu können. Und es ist eben diese, wie du schon gesagt hast, wenn man diesen sicheren Rahmen nicht hat und wenn man diesen Weg verlässt, dann ist auch ganz viel mit Ängsten oder mit Unsicherheiten oder mit, wie geht's eigentlich weiter verbunden. Also ich wusste manchmal am Anfang meiner Schauspielkarriere zum Beispiel auch nicht, wie kann ich die nächste Miete bezahlen, kommt wieder ein Job rein, bekomme ich einen Drehtag oder sonst was. Also es war auch nicht immer einfach und für mich stand nur schon ganz früh fest, dass ich nicht so einen 9-to-5-Job machen kann und dass ich in so einem Leben also wahrscheinlich eingehen würde wie so eine Pflanze, die man nicht gießt. Das war für mich schon eine ganz frühe Entscheidung, aber ich kann das total verstehen.
Ich würde sagen, also wenn ich das so interpretieren darf, du hast eine gewisse Notwendigkeit gespürt. Ich schätze mal nicht nur, weil du diesen 9-to-5-Job nicht machen wolltest, sondern weil du deiner inneren Notwendigkeit gefolgt bist, dich für den künstlerischen, nicht bürgerlichen, nicht sicheren, nicht konformen Weg zu entscheiden. Ne? Also das heißt, du hattest diese Wahl nicht. Also ich würde auch deswegen sagen, Künstler wird man nicht, wenn man ins Berufsinformationszentrum beim Arbeitsamt geht und sich da mal anschaut, was man denn so machen könne. Ach ja, werde ich mal Künstler, dann darf ich alles. Ist ja wunderbar. So läuft das ja nicht, sondern ich glaube, der Künstlerberuf ist einer der wenigen, die zum Grundsatz haben, dass man sich dafür eigentlich gar nicht entscheiden kann, sondern man kann nichts anderes machen als das. Ne? Und Kunst darf nicht alles, sondern Kunst muss alles. Ne? Deswegen auch die Frage, was darf Kunst? Ne? Das ist ja auch eine Frage, die heute immer wieder gestellt wird. Ist alles durch die künstlerische Freiheit gedeckt, wenn man sich daneben benimmt? Das ist natürlich nicht gemeint, sondern dass Kunst auch ihrer inneren Notwendigkeit folgen muss, politisch und emotional und bezogen auf die Freiheit der Ausdrucksformen, all das in Frage zu stellen, was als gesichert gilt und den Menschen zu unterhalten, im besten Sinne des Wortes.
Also das ist ja auch was ganz Schönes eigentlich, Dinge zu hinterfragen, aber eben auch nicht mit dem Zwang. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis als Künstlerin sozusagen, dass ich irgendwas ständig bewegen oder verändern muss, sondern ich folge eigentlich dem, was ich gerade erlebe und versuche das in der Jetztzeit, im Moment sozusagen, irgendwie zu kommunizieren. Also bei mir ist es immer so, dass dann sofort eine Idee kommt, für ein Lied zum Beispiel oder für ein dann wieder für das Buch gekommen ist oder für einen neuen Film oder so. Und das ist immer sehr momentan, ohne dass ich mich je unter diesen Zwang gesetzt hätte, ich muss jetzt irgendwas bewirken oder so. Das wäre ja wieder das Gegenteil von Freiheit letzten Endes, wenn ich da so einen Druck verspüren würde. Aber ich weiß genau, was du meinst mit diesem Kunst muss auch irgendwie dem folgen, was in einem ist. Also
es geht nicht, auch vor allem gar nicht darum, dass Kunst, und damit würde sie auch ihre Freiheit verlieren, instrumentalisiert werden soll als Kulturkritik. Ne? Da haben wir jetzt gerade auch ein Riesenproblem zu laufen in der Diskussion um, muss Kunst nicht sogar auch politische Themen übernehmen, um Positionen zu markieren? Und ich finde, Kunst darf sich das nicht vorschreiben lassen, weder von der einen noch von der anderen Seite. Also das ist eben das, was die Kunstfreiheit im Wesentlichen bedroht, wenn wir sie instrumentalisieren.
Das stimmt, ich weiß, was du meinst. Also im Moment wird ja verlangt sozusagen von allen, gerade in der Filmbranche, sich zu positionieren zu Israel, Palästina und zu diesem Konflikt. Und wenn jemand das nicht tut, dann wird es schon fast als Feigheit beziehungsweise als wird einer anderen Seite zugerechnet, als dieser Mensch vielleicht im Inneren hat. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen schwierig. In der heutigen Zeit wird immer sofort verlangt, dass man sich eindeutig zu etwas positioniert. Aber die Dinge sind nicht so einfach. Also das ist ja das Versprechen der AfD letztlich oder anderer populistischer Parteien, dass es einfache Lösungen gibt. Aber die gibt es einfach nun mal nicht. Und ich finde es dann besser, länger darüber nachzudenken oder auch mal die Klappe zu halten, bevor ich alles kundtun muss irgendwie, ne?
Ja.
Das ist das Grundproblem, glaube ich, unserer Gesellschaft, gerade diese Art der Kommunikation, dass es so stark polarisiert wird, so stark in Schwarz und Weiß, Rechts und Links und so weiter unterteilt wird. Und ich fand es ganz interessant, weil ich habe jetzt mehrere Interviews von Steffen Mau gelesen, der mit Thomas Lux und Linus Westhäuser ein Buch geschrieben hat, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Und der hat gesagt, die Gesellschaft ist gar nicht so gespalten, wie wir alle denken, aber diese gefühlte Polarisierung kann irgendwann zu einer tatsächlichen Polarisierung werden, wie sie ja in den USA schon existiert. Und das ist etwas, wovor ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe, weil das ist für mich das Gegenteil von Freiheit, wenn sofort, wenn du irgendetwas sagst, da gleich eine Unterstellung mitgemacht wird, dass du zu dieser oder jener Gruppierung gehörst, weil du dies und jenes gesagt hast und dass das nur noch dazu führt, dass du in Feind- und Freund-Schemata denken kannst. Das ist ja für mich auch, wenn wir jetzt wieder aufs Thema Freiheit kommen, das Gegenteil von Freiheit, denn letzten Endes dürfen wir ja wirklich alles sagen. Also wir können alles äußern und es ist sogar sehr, sehr viel von der Verfassung geschützt, was eigentlich fast verfassungswidrig wäre. Und deswegen ist diese ganze Kommunikation, ja, ist viel vielfältiger möglich, als es im Moment erscheint.
Genau, und da komme ich noch zu einer zweiten Paradoxie. Also mir geht es nicht darum, die Freiheit zu haben, Meinungen zu äußern, sondern frei von Meinungen zu sein. Meinung, da steckt schon das Wort mein drin, frei von der eigenen beschränkten Perspektive zu sein. Das ist für mich eigentlich die echte Meinungsfreiheit, also die Freiheit von Meinung zu sein. Denn Meinungen werden hin und her verhandelt und man wird auch dies noch sagen dürfen, man darf dies aber dann doch nicht sagen und so weiter. Und ja, das sind argumentative Zirkel, die nur in Stress und Hass ausarten. Aber wenn wir es schaffen, einmal einen Schritt zurückzutreten, hinter die Meinungshaftigkeit unserer Ansichten und die eigene Beschränktheit dieser Meinung auch in Rechnung zu stellen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und deswegen bringe ich immer, wenn es ums Thema Meinungsfreiheit geht, immer gern diese Filmszene aus The Big Lebowski, als der Dude, ne, ganz schlimm runtergemacht wird von einem anderen Typen beim Bowling und dann so, sich so zurücklehnt und dann sagt, ey Mann, das ist vielleicht deine Meinung. Ja, also das ist im Grunde eine zutiefst buddhistische Haltung, die radikale Akzeptanz des anderen und trotzdem ihn sozusagen, ohne ihn anzufeinden, gleichzeitig aber doch bloßzustellen im Sinne von, das ist zwar deine Meinung, aber es ist eben auch nur deine Meinung. Ne? Und das hat was einerseits Konfrontatives, aber gleichzeitig auch total Versöhnliches. Und das ist letztlich auch dieses Wort, wenn es keine Phrase sein soll, des herrschaftsfreien Diskurses, der gewaltfreien Kommunikation, die aber Klar, auch bedingt durch die technischen Besonderheiten unseres Austausches, Social Media und so weiter, immer mehr ins Hintertreffen gerät und immer mehr vergessen wird. Ja. Und das müssen wir wachhalten. Ja.
Das ist sehr, sehr wichtig sogar, weil ich habe auch das Gefühl, dass die Diskussionen jetzt eher ums Recht haben gehen. Also das ist wahrscheinlich genau das, was du mit diesem herrschaftsfreien Diskurs meinst. Ja. Es geht letzten Endes nur darum, die eigene Meinung durchzusetzen und nicht darum, dem anderen erstmal zuzuhören oder auch zu akzeptieren, dass andere Menschen eine andere Meinung haben. Man kann ja trotzdem befreundet sein oder sich gegenseitig zuhören. Es wäre ja auch langweilig, wenn wir alle in so einer Bubble leben, nur noch mit Menschen, die alle unserer Meinung sind sozusagen.
Und vor allem darf es nicht darum gehen, sich durchzusetzen. Natürlich soll man ja auch seine Argumente verteidigen und nur so kommen wir ja auch miteinander klar. Aber es geht nicht um die Person, sondern es geht um die Sache.
Ja, das ist eine Form von Ich-Bezogenheit, die in ganz vielen Bereichen ist. Dabei ist es vielleicht sinnvoller zu gucken, hey, wir sind so viele Menschen, so unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das alles mit einzubeziehen und mal von sich selbst wegzutreten, das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, um ein bisschen mehr Frieden in sich zu finden.
Das ist genau der Punkt, von sich selber wegzutreten. Und wenn ich sage, die Wendung nach innen ist eben nicht die Betonung des Selbst oder des Egos, sondern es ist sozusagen der Weg weg vom Ego. Und mir ist es in dem Zusammenhang auch immer ganz wichtig zu betonen, dass die Wendung nach innen eben nicht der Rückzug ins Private ist, so im Sinne von, ich finde jetzt für mich persönlich die Freiheit und alles andere ist mir egal, sondern dass dieser Weg durch das Innere immer auch ein Weg ist, um die Ebene des universellen Prinzips zu erreichen. Das heißt also, wenn wir uns versenken und meditieren, finden wir mehr Sozialität. Dieser Weg durchs Innere macht uns letztlich stark, auch für die Auseinandersetzung mit der Außenwelt, mit den Konflikthorizonten, denen wir ausgesetzt sind. Und es hat wenig Qualität und Substanz, wenn wir einfach von jetzt auf gleich losrennen und unsere Interessen einfordern und vertreten mit Schildern und Tafeln und vorher uns noch nicht selbst unserer eigenen inneren Freiheit angenähert haben. Ich meine, du bist ja ein lebendiges Beispiel dafür, weil immer erkennbar ist, dass du mit reinem Herzen und leichter Hand zu Werke gehst und nicht verkrampfst, nicht konfrontierst und wahrscheinlich intuitiv einfach genau das machst, was richtig ist.
Ja, wahrscheinlich ist das genau diese Notwendigkeit, die ich spüre. Also was du ja auch eben anfangs sagtest, Freiheit entsteht in dem Moment, wo du keine Wahl hast. Es ist manchmal eine Art Notwendigkeit, die ich spüre, etwas zu sagen, wo ich mich dann auch frage, ja, warum ist das so? Gibt's nicht schon genug andere Menschen, die über diese Themen reden? Ist das überhaupt von Bedeutung, was ich mache? Aber dann merke ich wieder, ja, vielleicht kann ich auf meine Art und Weise Menschen erreichen, die durch andere nicht erreicht werden, weil ich eben versuche, Menschen mit einzubeziehen und nicht abzustempeln. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dessen, was ich tue, dass ich Menschen erstmal nicht vorverurteile. Ja. Klar, werde ich irgendwann mal Menschen nach ihrem Handeln beurteilen, aber das, was ein Mensch denkt oder wie er ankommt, mit welchen Wünschen, Sehnsüchten, verzweifelten Ängsten oder was auch immer, das ist erst einmal, nehme ich das so an, wie es kommt.
Ja, das ist der Weg. Das ist ganz einfach der Weg.
Ne? Aber da kannst du ja sehr gut auch aus eigener Erfahrung berichten, ne? Weil du ja auch in gewisser Weise aus einer inneren Notwendigkeit herausgehandelt hast, als du deinen sicheren Job aufgegeben hast beim Sat.1 Frühstücksfernsehen, um einfach deinem inneren Wesen oder deinem Gewissen zu folgen, oder?
Ich muss sagen, dass der Job mir insgesamt auch sehr viele Freiheiten ermöglicht hat. Er hat ermöglicht, dass wir uns kennenlernen. Ich durfte Johnny Cash kennenlernen. Ich durfte im Amazonas mit indigenen Communities drehen und mit Schamanen Lianendrinks trinken und habe in Hollywood und in Bollywood und in Favelas und in Slums gedreht und habe dann insofern auch die Welt gesehen und das hat mich auch als Mensch gebildet und weitergebracht, gerade auch in der Verschiedenheit der Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Aber es gab immer auch diesen Schatten.
Worin bestand der?
Ja, das marktfähige Werbefernsehen muss sich im Grunde genommen bei allen Entscheidungen, das wird mal weniger deutlich, mal mehr deutlich, mal ist es schmerzhafter, mal weniger schmerzlich, dem Diktat des Geldes unterordnen. Und wenn dann, wie das bei mir geschehen ist, der Laden irgendwann von Springer übernommen wird, und wir in den Kontext politischer Berichterstattung geraten, dann wird es hochgradig zu einer inneren Zerreißprobe, ne? Weil der Springer-Konzern ganz bestimmte journalistische Maßstäbe anlegt, um Stimmung im Volk aufzunehmen und zu verändern. Und das nicht unbedingt zum Guten unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Und wie ich dann unfreiwillig Teil eben dieses Geschehens geworden bin, bin ich an meine ethischen Grenzen gestoßen und musste dann irgendwann überlegen, hey, ich habe zwar jetzt 20 Jahre da gearbeitet und wenn ich das jetzt aufgebe, werde ich erstens bei weitem nicht mehr so viel Geld verdienen, jedenfalls nicht in der nächsten Zeit und gebe auch ja einen unbefristeten Vertrag auf. Alle haben mir davon abgeraten, inklusive meiner Frau, inzwischen Ex-Frau. Denk doch mal an die Kinder. Und ja, ich habe an die Kinder gedacht. Und ich habe mich gefragt, was will ich für ein Vorbild sein für meine Kinder? Will ich da morgens heulend in der Küche stehen und sagen, ja, ich kann da nicht mehr hingehen und muss mein Gewissen verbiegen und schaffe aber nach wie vor das Geld dran? Oder möchte ich Vorbild sein in der Hinsicht, dass ich sage, ich treffe für mich eine Entscheidung, die ich mit meinem inneren Gewissen vereinbaren kann und lebe vor, wie ich mit dieser selbstgewählten Problematik umgehe. Und es gab dann tatsächlich, und nochmal zum Thema, hier stehe ich, ich kann nicht anders, nach all den Jahren des Abwägens mit Pro- und Kontralisten, mit was steht da alles auf dem Spiel, kam irgendwann der Tag, das war der 14. März vor 3 Jahren, es war so ein Tag mit einem freundlichen Wolken-Sonne-Mix und ich stand dann da, guckte in den Himmel und habe gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Ganz egal, wie ich das jetzt organisiere, ich gehe da nicht mehr hin. Und dieser Moment der Gewissheit war ein Moment von einem unvorstellbaren Gefühl von Freiheit, was ich vorher so noch nie gehabt habe. Ne? Die Konsequenzen, die ich damit ausgelöst habe, die waren zum Teil wirklich heftig und ich habe danach auch noch viel einstecken müssen und mit Rückschlägen und Depressionen und nicht wissen, wie es weitergeht und einem schwindenden Selbstwertgefühl und so weiter. Aber dieser Moment war wirklich eine echte Wende im Leben und ich habe das wirklich noch nie so wieder erlebt. Und das bin ich auch wirklich nach wie vor total froh drüber, dass ich diesen Moment für mich hatte, zu dem ich gedanklich immer wieder und emotional immer wieder zurückgehe, wenn ich mich in schwierigen Situationen frage, war es das alles wert? Und ich sage, ja, das war es wert. Allein für diesen einen Moment.
Das kann ich mir total gut vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich hatte jetzt gerade so ein Bild vor Augen, wie so ein Vogel, der anfängt zu fliegen, weil du hast irgendwie die Kette der Entscheidung losgelassen und hast dich entschieden und in dem Moment hat sich was geöffnet, was eine totale Freiheit bedeutet, weil du eben bereit warst, auch die Konsequenzen zu tragen. Das ist ja eine Sache, die mit Freiheit auf jeden Fall verbunden ist. Freiheit bedeutet ja nicht eine Art von Egoismus, jetzt irgendwie alles machen zu können auf Kosten anderer Menschen, sondern bedeutet auch, die Konsequenzen dessen ertragen zu müssen, was, wofür man sich entschieden hat.
Ganz genau. Und es war eben das Gefühl, nicht anders zu können. Das war das, was das Freiheitsgefühl letztlich so wertvoll gemacht hat. Die Entscheidungsfreiheit, die hatte ich ja pro forma die ganze Zeit schon. Ja, als ich mir überlegt habe, mache ich es nicht, ne? So Gänseblümchen abrupfen und so. Die Freiheit habe ich theoretisch ja eigentlich vorher gehabt, aber das Freiheitsgefühl kam erst dann, als ich die Notwendigkeit gespürt habe, nicht mehr anders zu können.
Ich finde es sehr spannend, was du gerade erzählt hast über das Selbstwertgefühl. Also das Selbstwertgefühl ist tatsächlich danach manchmal etwas geschwunden, nachdem du den Job losgelassen hast?
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich zwar in diesem einen strategisch bedenklichen Schritt aus diesem alten Kontext gelöst habe, aber noch nicht aus den gesellschaftlichen Mustern, die noch tief in mir verankert waren, nämlich, dass ich nur dann was wert bin, wenn ich in irgendeiner Weise am gesellschaftlichen Prozess teilnehme, also das Bruttosozialprodukt fördere, also auch Strecken der Arbeitslosigkeit, haben mich dann ganz schön runtergezogen, weil ich dachte, ich bin nur was wert, wenn ich einen sozialversicherungspflichtigen Job ausübe. Ja? Und das musste ich auch erstmal loswerden, ne? Dieses Gefühl. Also die Arbeit fing eigentlich dann erst wirklich an, ne? Und der Schmerz. Und
haben dich dann andere Menschen dafür bewertet? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass du wahrscheinlich im ersten Moment selber da noch leistungsorientiert, wir sind ja eine leistungsorientierte Gesellschaft,
ja,
erstmal gedacht hast, okay, du bist jetzt nichts mehr wert, weil du ja nichts leistest, in Anführungsstrichen. Aber haben andere Menschen dich dafür auch bewertet oder abgewertet? Oder kam das nur aus dir selber?
Ja, ich habe gemerkt, dass das tatsächlich selbstgemachte oder selbstverantwortete Muster waren, an denen ich mich da orientiert habe. Bis auf meine Ex-Frau hat eigentlich niemand mich dafür schlecht bewertet oder so. Das kann ich gar nicht mal sagen, ne? Das ist, den Druck habe ich mir selbst gemacht.
Wie haben deine Kinder dann jetzt reagiert?
Ja, also mit denen bin ich hier sehr offen. Ich habe mich auch in meinem Schmerz und meiner Verzweiflung nie zurückgezogen, sondern habe gedacht, wenn ich das vorlebe und mich auch vor allem nicht als perfekten Vater oder als perfektes Elternteil, das alles richtig macht, präsentiere, sondern als problembewussten Menschen, der Mut aufbringt, der Schmerz ertragen kann und der nach Lösungen sucht, dass das beste Vorbild ist, was ich ihnen geben kann. Und zu meinen Kindern habe ich ein extrem gutes Verhältnis. Und auch wenn wir da jetzt nicht eine Metadiskussion drüber führen, wie es mir gegangen ist und wie ich mich entwickle, spüre ich auf jeden Fall, dass sie die ganze Zeit immer ganz stark zu mir gehalten haben. Und wenn ich kleine Erfolge, Teilerfolge erzielt habe, da haben sie sich auch mal mit mir gefreut.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen, dass die Erkenntnisse, die nach einem solchen Schritt kommen, nicht unbedingt schön oder im ersten Moment positiv sind, sondern eben manchmal sehr schmerzhaft sein können. Auch die Erkenntnis, dass vielleicht viele Teile des eigenen Lebens auch ein bisschen, sagen wir mal, in eine Art Schlaf verbracht wurden. Also bis eben dieser Schritt kam, dass ich möchte jetzt wirklich was ändern oder ich möchte jetzt wirklich dem folgen, was ich in mir spüre, ne?
Das Perfide ist ja eigentlich, dass wenn sich Muster einschleichen, die wir übernehmen, die einen auch erstmal erfolgreich machen, ja, in den Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, die einen nach vorne bringen, die eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz haben, ne, dass diese Muster gar nicht so leicht zu enttarnen sind. Aber ich sage trotzdem, es lohnt sich, weil ganz egal, und wenn ich mit 70 nochmal umdenken muss, dann mache ich das, wenn es der Wahrhaftigkeit und meinem Seelenheil dient. Ich bin auch glücklich, dass ich vorher nicht wusste, was noch alles auf mich zukam, als ich diesen Prozess ausgelöst habe, als ich diese Lawine losgetreten habe. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht doch einen Rückzieher gemacht und dann mich in diesen Modus, es tut gleichmäßig weh, warten wir mal auf die Rente zurückgezogen hätte. Ne? I'm gonna break my rusty cage, großartiger Song von Johnny Cash.
Ja, das ist sowas, worüber ich jetzt auch inzwischen öfter nachdenke, seit mir an meinen Geburtstagen oft geschrieben wird, bleib so, wie du bist. Ich weiß, wie die Menschen das meinen, das ist auch ganz lieb gemeint,
ja,
aber trotzdem denke ich mir immer, ich möchte aber gar nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte dafür offen sein, auf was ganz anderes sein zu dürfen.
Vor allem haben wir gar keine Wahl, da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben gar keine Wahl, so zu bleiben, wie wir sind, weil wir, ob wir das wollen oder nicht, sowieso den Gesetzen der Veränderung unterliegen. Ja? Und wir haben dann nur die Wahl, einzuwilligen in die Notwendigkeit der Veränderung, die sowieso stattfindet. Ja, also all diejenigen Konservativen, die an Ist-Zuständen interessiert sind, an der Vervollkommnung, an dem Haben, an dem Halten, an dem Archivieren, an dem ich möchte so bleiben, wie ich bin, die werden ja scheitern, weil sie nicht einwilligen in das Pantarei, ja, das uns ohnehin verändert. Und da tun wir gut, wenn wir eben einwilligen.
Das Pantarei, dass es alles fließt, oder?
Dass alles fließt, genau. Und wir auch, wir fließen auch. Ne? Und es gibt allerdings, das kann man dann vielleicht auch sagen, deswegen würde ich auch nicht zu hart ins Gericht gehen mit denen, die sagen, bleib so, wie du bist. Es gibt ja Konstanten, und auf die wir uns auch immer wieder verlassen können. Ne? Zum Beispiel, dass wir eine künstlerische, kreative Kraft in uns spüren, die immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten mal mehr, mal weniger auch raus will, dass wir Menschenfreunde sind, dass wir verbindungsfähige Menschen sind, dass wir von stetigen Bedürfnissen geleitet sind, die uns menschlich machen. Das ist das, was uns immer auch bleibt. Ne?
Ja, das ist natürlich der Kern des Wesens. Also ich glaube, dass die Menschen das auch meinten. Deswegen
ja,
habe ich das auch immer sehr positiv verstanden. Aber habe mir halt nur selber die Frage gestellt, inwieweit möchte ich eigentlich so bleiben, wie ich bin? und bin ja jetzt schon ein anderer Mensch als noch vor 10 Jahren und werde auch in 10 Jahren ein anderer Mensch sein, weil ich das, was in der Welt passiert, natürlich auch mit aufnehmen werde. Und vielleicht schmeiße ich auch ein paar meiner Ansichten über Bord und gewinne neue dazu. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, ich weiß, dass mein Wesen schon im Kern so bleiben wird. Also das, was mich, glaube ich, auch sehr stark ausmacht, ist etwas, dass ich wirklich Dogmatismus von Grund auf verabscheue, egal von welcher Richtung dieser Dogmatismus kommt, und mich immer dagegen wehren werde, wenn Menschen dogmatisch werden und versuchen, andere Menschen zu erziehen oder andere Menschen ihrem Weltbild unterzuordnen. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, weil das habe ich in der Kindheit durch die katholische Kirche schon genug erlebt und durch andere Institutionen. Und ich bin ganz große Verfechterin der individuellen Ausdrucksmöglichkeiten, die ein Mensch hat.
Ja, dafür wollen wir unser Leben lang einstehen. Und dafür lohnt sich auch der Kampf. Also der Kampf jetzt eben nicht einzutreten, also in die Grenzen des Dogmatismus, die ja eben letztlich dann auch Grenzen werden, die zu Krieg und zu Hass und zu Mauern führen. Da gibt es diesen wunderbaren Song, ganz alter Song von Helge Schneider: Ich will frei sein, schrecklich frei sein, Freiheit in Grenzen sind nur Träume aus Stein. Und da haben wir das wieder, ne? Also wenn man jetzt sich überlegt, dass das große freie Land Amerika, USA, feiert seine Freiheit, aber dann nur unter der Voraussetzung, dass an der Grenze zu Mexiko eine Mauer gebaut wird, dann kann das kein Ausweis von Freiheit sein. Und deswegen sage ich, Freiheit kann auch nur ein Gemeinschaftsgut werden und es kann keine exklusive Veranstaltung für eine privilegierte Elite der Nordhalbkugel sein.
Ja, ich glaube, das kann überhaupt nie nur das Gut einiger weniger sein, egal ob man jetzt die Nordhalbkugel nimmt oder was auch immer, sondern das stelle ich ja bei den politischen Diskussionen inzwischen häufig fest, dass Menschen so die Freiheitsansprüche stellen, aber eben nur für sich und eine bestimmte Klientel. Und diese Freiheit ganz oft dann wieder andere Menschen in ihrem Freisein eingrenzt. Und ich habe manchmal das Gefühl, da wird doch eher Freiheit mit Egoismus verwechselt.
Ganz genau. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt in dem Zusammenhang, der für mich auch ein persönliches Freiheitsmerkmal geworden ist. Es ist nämlich das, wenn ich eben sagte, in einer Gesellschaft, in der nicht alle frei sind, ist niemand frei, dann meine ich auch diejenigen, die nicht frei sind, die denken, dass sie durch Kapitalanhäufung frei sind, weil sie gesellschaftliche Entscheidungen treffen können oder weil sie reisen können und so weiter. Denn auch diese Menschen sind unfrei, weil sie ihre Freiheit auf fragwürdigen Prämissen aufbauen. Also wenn ich in den Supermarkt gehe und 20 Sorten Marmelade vor mir habe, bin ich nicht frei, weil ich jetzt total viel Auswahl habe, sondern ich bin unfrei, weil ich diese Auswahl habe, und frei bin ich höchstens dann, wenn ich auf Zucker verzichten kann. Dann bin ich frei, aber nicht, weil ich zwischen 20 Marmeladen auswählen kann.
Schönes Beispiel, ja.
Das müssen wir uns auch immer fragen. Das ist eine ganz wichtige Hausaufgabe, die man auch mal mitgeben kann. Fragt euch immer, seid ihr wirklich frei oder denkt ihr das bloß, weil es euch suggeriert wird? Seid ihr frei, weil ihr eine Kreuzfahrt machen könnt? Und wenn ihr es nicht machen könnt, fühlt ihr euch beschränkt und begrenzt und unfrei? Seid ihr frei, weil ihr auf der Welt rumjetten könnt, weil ihr euch 20 Handtaschen kaufen könnt und so weiter oder eben 10 verschiedene oder 20 verschiedene Marmeladen aussuchen könnt? Oder ist das nicht vielleicht sogar ein verstecktes Merkmal einer Unfreiheit? Deswegen auch nochmal ganz klar mein Aufruf, die Blickrichtung nach innen zu wenden. Freiheit eben von dem ganzen Schnickschnack. Freiheit von Konsum, nicht zum Konsum. Freiheit von Meinung.
Und Freiheit dann für was? Also wenn du jetzt sagst, Freiheit von, ist ja das fast eher eine negative Ausdrucksweise.
Die Freiheit für unsere vitalen, grundlegenden Bedürfnisse.
Was wäre das?
Bindung, Liebe und das soziale Miteinander, Kreativität. Und das klingt vielleicht wenig, aber es sind eine ganze Menge qualitativer Freiheitsmomente, die wir in der Gemeinschaft realisieren können.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Gedanken jetzt zum Abschluss des Gesprächs, weil worauf kommt es wirklich an im Leben, ne? Was ist wichtig letzten Endes? Wenn ich am Ende meines Lebens stehe, möchte ich ja nicht sagen können, ich habe die und die Reichtümer angehäuft oder das und das gemacht, sondern welche Begegnungen hatte ich? Welche tollen Freundschaften durfte ich führen?
Ja.
Und vielleicht für mich abschließend, das ist mir jetzt während des Gesprächs auch klar geworden, ist für mich ein ganz großer Punkt von Freiheit, andere Menschen sein zu lassen, wie sie sind. Nicht das Bedürfnis zu verspüren, sie zu ändern oder so, sondern diese Freiheit habe ich tatsächlich stark in mir, andere Menschen auch annehmen zu können, wie sie sind, was ich sehr entspannend finde.
Absolut, absolut. Das ist
ich sagen.
Wundere mich fast, dass wir erst jetzt darauf zu sprechen kommen, denn das ist ein ganz wesentliches Moment. Also erstmal überhaupt sich selber auch anzunehmen, sich selbst sein zu lassen, so wie man ist, aber eben auch andere und ihnen nicht die eigene Perspektive zu oktroyieren, sie nicht zu dem gegenüber zu machen, das nach den eigenen Maßstäben gebildet wird. Und das ist ein ganz wichtiges Moment, das Loslassen als das Sein lassen. Ne? Das ist das auch, was Heidegger als die Seinsgelassenheit formuliert. Ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Insofern können wir heute feststellen, es ist entspannend, sein zu lassen, oder? Es ist was Schönes, es eröffnet neue Perspektiven. Das ist vielleicht eine Form von Freiheit, über die es sich lohnt, nachzudenken.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur nachdenken, sondern auch verinnerlichen und das Leben darauf,
das Leben.
Darauf ausrichten, in die Seinsgelassenheit zu kommen.
Ich danke dir sehr, Doug, für dieses Gespräch. Da sind so viele tolle Inputs drin gewesen, über die ich auch nachdenken kann. Dass ich denke, es war bestimmt auch eine sehr schöne Folge für diejenigen, die gerade auf der Suche nach dem sind, was sie eigentlich glücklich macht und erfüllen könnte.
Ich danke dir auch ganz, ganz recht herzlich, Antje. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern. Und ich finde auch, dass du ganz uns beide ganz toll durch diese Sendung geführt hast. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin auch viel Freude und Erkenntnisse für die Projekte, die jetzt noch vor dir liegen.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Ja, das war die Freisprech-Episode zum Thema Freiheit. Und jetzt bin ich natürlich sehr stark auf eure Meinungen gespannt. Was bedeutet für euch persönlich Freiheit und wo seht ihr diese gefährdet? Schreibt's gerne in die Kommentare, auch was ihr zu den Ansätzen denkt, über die Doug Udo Lippe und ich in dieser Folge gesprochen haben. Oder schreibt mir eine E-Mail an kontakt@antjemoenning.com oder schreibt mir auf Instagram, TikTok oder Facebook. Und natürlich würde ich mich auch über ein Like freuen.